Kapitel 3 Gericht und Hölle im Alten Testament. Viele, die die Bibel noch nie gelesen haben, stellen sich vor, das Alte Testament präsentiere einen zornigen Gott und das Neue Testament einen Gott der Liebe. Das entspricht keineswegs den Tatsachen. Beide Eigenschaften Gottes werden in beiden Testamenten gleich harmonisch vorgestellt. Und der größte Erweis des Zornes Gottes, seine gerechte Gerichtsvollstreckung über Sünder in der ewigen Verdammnis, wird sogar erst im Neuen Testament richtig entfaltet. Weil im Alten Testament relativ wenig über die Hölle steht, meinen manche, die ewige Verdammnis sei eine Erfindung des Christentums. Doch auch das Alte Testament lehrt genug über die Hölle, sodass die Juden zur Zeit Jesu klar an die Hölle glaubten. Der Herr Jesus führte die Lehre der Hölle nicht neu ein, sondern knüpfte am alttestamentlichen Höllenglauben der Juden an und baute darauf seine noch klarere Offenbarung auf. Was lehrt nun das Alte Testament tatsächlich über die Hölle? Adam und die Folgen des Sündenfalls. Im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen wurde der Mensch im Bild Gottes geschaffen. 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Gott hauchte ihm den Odem des Lebens ein, und so wurde er eine lebendige Seele. 1. Mose 2, Vers 7. Adam und Eva hatten die herrliche Stellung, von allen Geschöpfen die einzige Widerspiegelung Gottes zu sein, als Abbild von Gottes Heiligkeit und Größe und als Gottes Repräsentanten auf Erden. Ihr Leben war für die Ewigkeit mit Gott bestimmt. Leid und Tod gab es nicht. Zu Adams vorzüglicher Stellung gehörte auch sein Gehorsam gegenüber Gott. Gott gab ihm eine Grenze und warnte ihn: An dem Tag, wenn er von der verbotenen Frucht essen würde, wirst du gewisslich sterben. 1. Mose 2, Vers 17. Da Adam von Anfang an mit einem perfekten Sprachverständnis erschaffen war, verstand er, was Sterben bedeutet, auch wenn er den Tod aus Erfahrung nicht kannte. Er begriff, dass Sterben die Konsequenz und Strafe für Ungehorsam war. Er verstand, dass der heilige und gerechte Gott ihn strafen wird, wenn er sich nicht an Gottes Wort und Willen hält. Rebellion gegen Gott muss bestraft werden, und die verheißene und gerechte Strafe sollte der Tod sein. Wir wissen nicht, ob Adam vielleicht sogar verstand, dass es einen zweiten Tod geben wird, von dem uns erst das Neue Testament berichtet. Die Hölle, der ewige Feuersee, wird im letzten Buch der Bibel der zweite Tod, der letztendliche und eigentliche Tod genannt. Offenbarung 20, die Verse 6 und 14, Kapitel 21, Vers 8. Auf jeden Fall muss Adam verstanden haben, was ihm drohte. Verbannung aus der Gemeinschaft mit dem heiligen Gott, Verstoßung aus dem paradiesischen Leben der Unschuld und der ungetrübten Beziehung zum liebenden Gott und eine schreckliche Strafe. Und so kam es auch. Als er und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, verloren sie ihre unschuldige Natürlichkeit und Unbefangenheit. 1. Mose 3, Vers 7, und versteckten sich vor Gott, weil sie ihn und die Konsequenz ihres Tuns fürchteten. Vers 8. Gott verbannte sie aus dem Paradies und legte ihnen schwere irdische Strafen und Zuchtmaßnahmen auf, harte Arbeit bei kargem Ertrag und schmerzhaftes Kindergebären. Vers 16 bis 19. Auch ihre Ehebeziehung war betroffen. Vers 16. Sie waren unwiederbringlich verbannt aus dem prallen und üppigen Leben des Garten Eden hinein in die mitgefallene und nun raue, unwirtliche, erbarmungslose, ja selbst verfluchte, Vers 19, Außenwelt, mit der einzigen unausweichlichen Zukunftsperspektive: Bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Vers 19. Verflucht hinweg vom Angesicht Gottes waren sie nun lebendig tot, 1. Timotheus 5, Vers 6, Offenbarung 3, Vers 1, und tot in Sünden, Epheser 2, Vers 1, Kolosser 2, Vers 13, völlig hilflos, verloren, verflucht. Kann man so tief sinken, von einem Tag auf den anderen vom Repräsentant Gottes zum einsamen, hoffnungslosen, dahinsiechenden Vagabunden? Mit unserem unangemessenen Gerechtigkeitsempfinden fragen wir uns, so eine kleine Sünde und so eine große Strafe? Nein, klein war die Sünde keineswegs. John Bunyan sagte einmal, keine Sünde gegen Gott kann klein sein, weil sie gegen den großen Gott des Himmels und der Erde geschieht. Sollte der Sünder einen kleinen Gott ausfindig machen können, dann mag er auch kleine Sünden ausfindig machen. Es ist ein Unterschied, ob man seinem Klassenkameraden oder dem Bundespräsidenten eine Ohrfeige gibt. Wie viel größer ist Gott als ein Bundespräsident? Kleine Sünden gibt es nicht, weil es keinen kleinen Gott gibt. Zweitens war die Tat, wenn an sich auch nichts Aufsehenerregendes, denn Adam und Eva aßen ja ständig von irgendwelchen Früchten, in diesem Fall eine unvorstellbare Unverfrorenheit gegenüber Gott, reinste Rebellion, Hochverrat, ein Terrorakt gegen das Königtum Gottes. Sie hatten sich tatsächlich auf die Seite des Widersachers Gottes geschlagen. Und schließlich müssen wir bedenken, nicht unser Gerechtigkeitsmaßstab zählt, denn der ist durch unsere Sündigkeit völlig verzerrt. Böse ist das, was Gott böse nennt, und nicht das, was wir Sünder als böse empfinden. Wir wissen nicht, ob Adam schon vorher über den Teufel Bescheid wusste, aber spätestens als die Schlange Eva verführte, hätte ihnen klar sein müssen, hier behauptet jemand, Gott würde lügen, Gott würde Gutes vorenthalten und es sei am besten, Gott zu hintergehen. Was war diese Schlange für ein widerwärtiges, hochkriminelles, ja terroristisches Wesen? Jesus erklärt uns später, dass die Hölle ursprünglich für diesen Teufel und seine Gefolgschaft bereitet ist, Matthäus 25, Vers 41, und es besteht kein Zweifel, dass der Teufel nicht weniger verdient hat als das. Aber Adam schlug sich hier auf die Seite des Teufels und folgte ihm. Würde er dann nicht dieselbe Strafe verdienen und ihn dasselbe ewige Schicksal erwarten wie der Teufel selbst? Und drittens zeigen die gigantischen Folgen dieser kleinen Sünde, was wirklich in ihr steckte. Die nächste erwähnte Sünde ist schon ein Brudermord. Kain ermordet aus bloßer Missgunst seinen Bruder Abel. Was für Monster sind wir Menschen eigentlich durch diesen vermeintlich kleinen Sündenfall geworden? Die Abwärtsspirale lässt sich auf den ersten Seiten der Bibel verfolgen. Nach wenigen Generationen ist die gesamte Menschheit in so tiefer Gottlosigkeit und Unmoral versunken, dass ihre Vernichtung, die Sintflut, erforderlich wird. Was haben Menschen verdient, über die Gott urteilt, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. 1. Mose 6, Vers 5. Gott muss immer wieder richten und strafen, beim Turmbau zu Babel, in Sodom und Gomorra, Pharao und die Ägypter, das widerspenstige Volk Israel. Aber er zeigt auch Gnade und greift immer wieder ein, um mit Einzelnen einen Neuanfang zu machen. Nach der Sintflut mit Noah, später mit Abraham, Josef, Mose, Josua, David, den Propheten und so weiter. Jeder von Gott geschenkte Neuanfang endet schließlich im menschlichen Desaster. Das erste Buch Mose beginnt im Garten Eden und endet in einem Sarg. 1. Mose 50, Vers 26. das von Gott siegreich nach Kanaan geführte Volk Israel geht, auf eigene Faust im haarsträubenden Chaos beinahe unter. Frauen werden vergewaltigt, Leichenteile durchs Land geschickt, ein Teil des Volkes fast vollständig ausgelöscht. Buch der Richter, insbesondere Kapitel 19 bis 21. Der Mensch ist so durch und durch böse, dass er schließlich sogar den Sohn Gottes greift und voller Hass ans Kreuz heftet. Welche gerechte Strafe eines heiligen Gottes verdient der Sünder? Halten wir aus dem Alten Testament als erstes Ergebnis fest, was bereits Adam wusste. Sünde muss bestraft werden, und zwar mit dem Tod. Tod bedeutet dauerhafte Strafe in Form von dauerhafter Verbannung von Gott. Erstens, Leid in der Trennung von Gott in der Erdenzeit und zweitens, bleibende Strafe in der Verwerfung durch Gott nach dem Tod. Und wer sich auf der Seite des Widersachers befindet, wird auch dessen Schicksal teilen. Die Auferstehungshoffnung. Auch wenn das Alte Testament vielfach und deutlich den Zorn Gottes lehrt und immer wieder drastisch sein gerechtes, zuschlagendes Gericht vor Augen malt, offenbart erst das Neue Testament vollständig, wie sich die ewige Strafe und der ewige Zorn Gottes ausdrücken werden. Erst im Neuen Testament ist es der Herr Jesus selbst, der Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. 2. Timotheus 1, Vers 10, das heißt, der die Dinge über das Leben nach dem Tod geoffenbart hat. Auf diese Aussagen werden wir in diesem Hörbuch später das Hauptaugenmerk richten. Das Alte Testament zeigt vor allem die Konsequenzen des Getrenntseins von Gott auf der Erde. Daher finden wir im Alten Testament tatsächlich nicht allzu viele Aussagen über die ewige Existenz nach dem Tod in Erlösung oder Verdammnis. Aber das Alte Testament ist keineswegs rein irdisch ausgerichtet. Die Gläubigen lebten auch im Alten Testament stets mit der Perspektive über den Tod hinaus. Abraham, das große Glaubensvorbild, starb im Glauben und erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, Hebräer 11, Vers 10. Er glaubte, dass man nach dem Tod nicht unwiederbringlich im Staub endet, sondern glaubte an die Auferstehung, Hebräer 11, Vers 19. Gott muss also bereits damals grundsätzliche Dinge über das Leben nach dem Tod geoffenbart haben, sonst hätten die Gläubigen nichts derartiges zu glauben gehabt. Nach ihrem Tod wurden Abraham, Isaak und Jakob versammelt zu ihren Völkern. 1. Mose 25, Vers 8, Kapitel 35, Vers 29, Kapitel 49, Vers 33. So hatte Gott es dem Abraham verheißen: Du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen. 1. Mose 15, Vers 15. Auch Josef, der Enkel Abrahams, durch den die ganze Nachkommenschaft Abrahams nach Ägypten kam, glaubte an die Auferstehung, denn durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels aus Ägypten und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Hebräer 11, Vers 22, siehe 1. Mose 50, Vers 25. Das heißt, seine sterblichen Überreste wollte er nicht in Ägypten, sondern im Land Israel begraben wissen, um dort die Auferstehung und die Einlösung der göttlichen Verheißungen zu erwarten. Auferstehung und Leben nach dem Tod sind im Alten Testament also zentrale Inhalte. Der Herr Jesus bestätigt das im Neuen Testament. Zu seiner Zeit glaubten nämlich manche Juden nicht an die Auferstehung, Lukas 20, Vers 27. Diese Sadduzäer hatten offenbar das Alte Testament zu oberflächlich gelesen oder versuchten es zu entmythologisieren. Der Herr entgegnet ihnen: Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Lukas 20, Vers 37 bis 38. Der Scheol, Grab, Totenreich oder Hölle? Das Alte Testament lehrt aber nicht nur, dass es nach dem Tod weitergeht, sondern enthüllt auch ansatzweise wie. Im Alten Testament kommt 65 Mal das hebräische Wort Scheol vor, und die Gelehrten diskutieren noch heute darüber, ob Scheol nun ausschließlich Grab oder auch Totenreich oder sogar Hölle bedeutet. Das erste Mal kommt das Wort vor, als Jakob über seinen angeblich toten Sohn Josef trauert. Leidtragend werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol. 1. Mose 37, Vers 35. Da Jakob jedoch dachte, Josef sei nicht begraben, sondern von einem wilden Tier gefressen worden, konnte er hier wohl kaum ein Familiengrab meinen. Außerdem gibt es im Alten Testament ein anderes Wort für Grab, Kever, das ausschließlich für Begräbnisstätten verwendet wird. Es gibt im Alten Testament auch keine Mehrzahl von Scheol. Es gibt viele Gräber, aber nur einen Scheol. Deshalb kann Scheol nicht einfach nur Grab bedeuten. Zwar kommen zunächst sowohl Gläubige als auch Verlorene gleichermaßen in den Scheol, doch wird aus vielen Stellen deutlich, dass er kein Ort des stummen Schlummers und noch weniger des endgültigen Endes ist. Poetische Bücher wie Hiob und die Psalmen schildern den Scheol als ein zeitweiliges Versteck oder Übergangsasyl. Hiob 14, Vers 13, Kapitel 17, Vers 13, und als einen Ort der Ängste, Psalm 116, Vers 3. Der Scheol kann offenbar in Bewegung sein, Jesaja 14, Vers 9, und Neuankömmlinge werden dort von den bereits Verstorbenen bewusst empfangen, Jesaja 14, Vers 9 folgende, Hesekiel 32, Vers 21. Er ist die schlechtere Nachtod-Alternative zu oben, Sprüche 15, Vers 24, und ihm zu entgehen bedeutet Errettung, Sprüche 23, Vers 14. Können diese Beschreibungen etwa rein poetisch gemeint sein? Die beste Lösung scheint zu sein, dass mit dem Scheol einfach der Staub des Todes gemeint ist, zu dem bereits Adam zurückkehren sollte, allerdings nicht als Ende der Existenz. Im Buch Daniel sind die Verstorbenen einfach die, die im Land des Staubes schlafen, Daniel 12, Vers 2. Land des Staubes ist also einfach ein anderer Ausdruck für Scheol. In den Psalmen steht der Scheol oft in poetischer Parallele zum Tod, mit synonymer Bedeutung, Psalm 6, Vers 6, Psalm 89, Vers 49, Psalm 116, Vers 3. Dieser Scheol-Tod ist eben kein Ende der Existenz, sondern ein Abwarten auf die Auferstehung. Die neutestamentliche Übersetzung von Scheol ist Hades, Totenreich, und im letzten Buch der Bibel stehen Tod und Hades stets als Wortpaar zusammen. Offenbarung 1, Vers 18, Kapitel 6, Vers 8, Kapitel 20, Vers 13 und 14. Am Ende werden der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen, das heißt in die ewige Feuerhölle. Tod und Hades bedeuten offenbar synonym alle vom Tod Verschlungenen, alle Verstorbenen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Mit dem Scheol lehrt das Alte Testament also klar, dass der Tod nicht das Ende der Existenz ist, sondern dass es ein ewiges Danach gibt, sowohl für die Erlösten als auch für die Verdammten. Ob nun Grab oder Totenreich, das Alte Testament lehrt die Auferstehung aus dem Scheol. Psalm 16, Vers 10, Psalm 30, Vers 4. Die Gläubigen des Alten Testaments werden von Gott aus dem Scheol erlöst, Psalm 49, Vers 16, und im Zusammenhang der Auferstehung lehrt das Alte Testament auch die ewige Strafe danach. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Daniel 12, Vers 2. Der ewige Zorn Gottes. Wenn mit dem Tod alles aus wäre, dann wäre nach dem Tod auch keine Strafe für Sünde mehr zu erwarten. Das wäre ungerecht, denn erstens geht es den schlimmsten Sündern oft erstaunlich gut, wo bliebe da Gottes Gerechtigkeit und Vergeltung, und zweitens reichen Leben und Sterben nicht aus, um die Schwere der Sündenschuld angemessen zu strafen. Deshalb bieten Tod und Scheol keine Zuflucht vor dem strafenden Zorn Gottes. Nein, gerade dort erwartet den Sünder sein verdientes Schicksal. Der Herr Jesus berichtet in Lukas 16, Vers 19 folgende von einem Reichen, der in Saus und Braus und ohne Erbarmen für die Notleidenden gelebt hatte und dann starb. Vielleicht war er einen schmerzlosen, einfachen Tod gestorben und bekam noch ein ansehnliches Begräbnis, aber dann schlug er seine Augen im Hades auf und fand sich in Qualen wieder. Ich leide Pein in dieser Flamme, Vers 23 bis 24. Der alttestamentliche Liederdichter Asaf verzweifelte fast an der Beobachtung, dass es bösen Menschen so unverdient gut geht. Wohlgenährt ist ihr Leib. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Psalm 73, Vers 4 bis 12. Und selbst bei ihrem Tod haben sie keine Qualen. Vers 4. Hatten sich diese gottlosen Reichen das Paradies zu Unrecht zurückerobert? Standen diese Nachkommen Adams etwa nicht mehr unter dem Fluch und Zorn Gottes? O doch, Asaf erkannte von Gott: Auf schlüpfrige Örter setzest du sie, stürzest sie hin zu Trümmern. Wie sind sie so plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch Schrecknisse. Vers 18 bis 19. Wenn sie ja bei ihrem Tod keine Qualen haben, müssen damit offenbar Schrecknisse und Strafen nach dem Tod gemeint sein. Das Alte Testament lehrt zwar nicht so klar wie das Neue Testament, wie Gott den Sünder nach dem Tod strafen wird, aber zweifellos lehrt es, Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Prediger 12, Vers 14. Oft steht diese Strafankündigung im Zusammenhang mit dem Scheol. David sagt: Es werden zum Scheol umkehren die Gesetzlosen, alle Nationen, die Gottes vergessen. Psalm 9, Vers 17. Und Hiob warnt die Gottlosen: In Wohlfahrt verbringen sie ihre Tage, und in einem Augenblick sinken sie in den Scheol hinab. Hiob 21, Vers 13. An vielen anderen Stellen spricht das Alte Testament vom unausweichlichen Gericht über die Sünder. In 5. Mose 32 belehrt uns Mose über Gottes berechtigten Zorn auf die Abtrünnigen und Gottlosen. Zuerst erklärt er, dass Gott grundsätzlich gütig zu allen ist. Er gibt das Leben, er erhält das Leben, er sorgt für uns, gibt Überfluss und Freude. Vers 4 bis 14. Doch vor lauter Wohlergehen vergessen die Menschen Gott, interessieren sich nicht für ihn, lehnen ihn ab, suchen sich immer neue Götzen, auf die sie vertrauen und denen sie dienen. Vers 15 bis 18. Deshalb zieht sich Gott schließlich von ihnen zurück. Vers 20. Und gibt sie seinem Zorn preis. Ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn. Es brennt bis in den untersten Scheol. Vers 22. Das ist eine sehr aufschlussreiche Aussage über den Scheol. Er bietet keine Zuflucht vor dem Zorn Gottes, es gibt kein Entrinnen, auch nicht im Tod. Wenn der Zorn Gottes auf dir liegt, dann wird dich dieser Zorn bis übers Grab hinaus verfolgen, ja bis in den untersten Scheol, bis in den letzten Winkel des Jenseits wird sein Zorn dich packen. Er sagt: Ich will meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Vers 23. Vorher wird Gott nicht zu zürnen aufhören. In den folgenden Versen dieses Bibelabschnitts prasselt es nur so von Ausdrücken des Zornes Gottes. Darin eine hoffnungsvolle Ermahnung. Wenn sie weise wären, würden sie das verstehen, würden ihr Ende bedenken. Vers 29. Gerade durch diese eindrückliche, fürchterliche Warnung vor dem kommenden Zorn bewegt Gott uns zur Umkehr und zum Heil, ehe es zu spät ist. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu. Vers 35. Der Sünder lebt alle Zeit wie auf rutschigem Eis, und zur von Gott bestimmten Zeit wird er ausrutschen und ins ewige Unheil fallen. Über diesen Vers 35 wurde eine der berühmtesten Predigten aller Zeiten gehalten, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, gepredigt von Jonathan Edwards im Jahre 1735. Edwards zog folgende Schlüsse aus dem Vers. Erstens: Es mangelt Gott nicht an Macht, die Gottlosen in jedem Augenblick in die Hölle zu werfen. Zweitens: Sie verdienen es, in die Hölle geworfen zu werden. Drittens, sie verdienen es nicht allein, sondern das Urteil Gottes steht schon gegen sie. Viertens, sie sind jetzt schon der Gegenstand des gleichen Zornes und Grimmes Gottes, der seinen Ausdruck in der ewigen Pein der Hölle findet. Die Ursache, warum sie jetzt nicht in die Hölle stürzen, ist nicht etwa der, dass Gott ihnen nicht zürnte, nichts hält den Pfeil zurück als das bloße Wohlgefallen Gottes, eines zürnenden Gottes, der in keiner Weise dem Sünder verpflichtet ist. O Sünder, bedenke die große Gefahr, in der du schwebst. Auch nach dem Tod gilt für Gott: ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Vers 39. Das Müllverbrennungstal. Etliche Jahrhunderte nach Mose lehrte auch der Prophet Jesaja über den bleibenden Zorn Gottes. Obwohl der Schwerpunkt seiner Predigt auf dem Heil liegt, das Gott durch den Messias bringen wird, spricht Jesaja auch klar über göttliche Zorngerichte als schlechtere Alternative dieses Heils. Schon im ersten Kapitel verkündet Jesaja: Darum spricht der Herr der Heerscharen, der Mächtige Israels. Wehe! Ich werde mich weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. Jesaja 1, Vers 24. Um das Volk zur Umkehr und zur Rettung vor dem kommenden Zorn zu bewegen, warnt Jesaja: Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt, und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und sie geschlagen. Kapitel 5, Vers 25. Dann erklingt es in den Kapiteln 5 bis 10 fünfmal wie ein Refrain: Bei alledem hat sein Zorn sich nicht gewandt, und noch ist seine Hand ausgestreckt. Kapitel 5, Vers 25, Kapitel 9, Vers 11, Vers 16 und Vers 20, Kapitel 10, Vers 4. Auch hier wird die fortdauernde Natur des Zornes Gottes gelehrt. Im letzten Teil des Jesaja-Buches, Kapitel 40 bis 66, wird besonders Heil und Erlösung angekündigt. Aber drei markante Zäsuren warnen immer wieder: Kein Friede den Gottlosen. Kapitel 48, Vers 22, Kapitel 57, Vers 21, vergleiche Kapitel 66, Vers 24. Diese drei Stellen bilden quasi die Endpfosten von Jesajas zweischneidiger Heil- oder Gericht-Prophetie. Die Gottlosen werden auch im Tod niemals Frieden finden, sondern unter dem Zorngericht Gottes bleiben. Der letzte dieser drei Verse, der letzte Vers des Jesaja-Buches, ist eine Schlüsselstelle für das ganze biblische Verständnis von der Hölle und eine Brücke aus dem Alten ins Neue Testament. In der Ewigkeit werden die Erlösten den neuen Himmel und die neue Erde, Kapitel 66, Vers 22, bewohnen und aus dieser Perspektive die Verdammten betrachten. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Kapitel 66, Vers 24. Der Herr Jesus zitiert nämlich diese Aussage im Markus-Evangelium, wo er von der Hölle des Feuers spricht und sie dreimal als den Ort beschreibt, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Markus 9, Vers 44, Vers 46 und Vers 48. Dazu später mehr. Jesaja vergleicht am Ende seines Buches die ewige Anbetung Gottes mit dem damaligen jüdischen Gottesdienst im Tempel von Jerusalem. Dorthin kam sein Volk regelmäßig, um vor ihm anzubeten, so wie Jesaja es in Kapitel 66, Vers 23 auch für die Ewigkeit sagt. Wenn man aus dem Tempel von Jerusalem heraustrat, blickte man in das Tal Gehinnom, das heißt Tal des Sohnes Hinnom, auf den Müllverbrennungsplatz von Jerusalem. Dieses Tal war aber nicht nur ein Müllplatz, wo ständig Unrat und auch Tierkadaver verbrannt wurden, sondern hatte auch einen ganz schändlichen Hintergrund. Die gottlosen jüdischen Könige Ahas und Manasse brachten dort zur Zeit von Jesaja, dem Moloch, dem Götzen der Ammoniter, Menschenopfer dar. 2. Könige 16, Vers 3, Kapitel 21, Vers 6. Erst unter dem späteren König Josia wurden diese Gräuel eingestellt, 2. Könige 23, Vers 10. Aber dieses Tal jenseits der Stadtmauer Jerusalems auf der Südostseite des Tempelberges blieb als Gräuelstätte in Erinnerung, und auch in späterer Zeit wurden dort noch die Leichen von Kriminellen verbrannt. Auch der kurz nach Jesaja wirkende Prophet Jeremia zieht dieses grauenhafte Tal als Illustration für das Zorngericht Gottes heran. Sie haben die Höhen des Tophet, das heißt Gräuelstätte, gebaut, das im Tal des Sohnes Hinnoms ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr Tophet noch Tal des Sohnes Hinnoms, sondern Würgetal sagen wird. Und die Leichname dieses Volkes werden dem Gevögel des Himmels und den Tieren der Erde zur Speise sein, und niemand wird sie wegscheuchen. Jeremia 7, Vers 31 bis 33. Jesaja spricht in seiner Prophezeiung vom Wurm, der nicht stirbt, und vom Feuer, das nicht verlischt. Damals wurden getötete Feinde als Schändung nicht begraben oder wieder ausgegraben, und statt eines ehrbaren Begräbnisses wurden ihre Leichen liegen gelassen und zur Schau gestellt, wie sie von Tieren verzehrt wurden und verwesten, oder sie wurden öffentlich verbrannt. Doch beim natürlichen Leichnam wird jedes Feuer einmal erlöschen, und die Würmer und Maden werden sterben, wenn sie ihren Fraß beendet haben. Bereits in Kapitel 14, Vers 11 hatte Jesaja das Schicksal im Scheol beschrieben. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht. Maden sind unter dir gebettet und Würmer sind deine Decke. Geht es hier wohl noch um das natürliche Grab? So spricht Jesaja im letzten Vers seines Buches eindeutig von einem niemals endenden Feuer und einem endlos nagenden Wurm in der Ewigkeit. Die Gräuelstätte des Hinnomtales wurde im Judentum zum Inbegriff für das ewige Zorngericht Gottes. Auch andere jüdische Schreiber übernahmen das Tal Gehinnom als Ort der ewigen göttlichen Gerichtsvollstreckung, und so bürgerte sich im Judentum Gehinnom als Begriff für das ein, was wir in unserer Sprache heute unter Hölle verstehen. Aus dem hebräischen Gehinnom wurde im neutestamentlichen Griechisch Gehenna. Und genau dieses Wort für Hölle benutzt der Herr Jesus in Markus 9, Vers 43 bis 48, als er den Schlussvers des Jesaja-Buches zitiert. Es ist dir besser einäugig, in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers, wörtlich in die Gehenna des Feuers, geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Die Hölle im neutestamentlichen Sinn ist also nichts anderes als der ewige Gerichtsort, den bereits Jesaja prophezeite und den er mit der Gräuelstätte und dem Müllverbrennungsplatz bei Jerusalem verglich. Im Alten Testament finden wir die Lehre vom ewigen Gericht ansatzweise auch, aber im Neuen Testament wird diese Lehre vom Herrn persönlich vollends entfaltet. Es ist eigentlich einleuchtend, dass die Bibel nicht gleich am Anfang die Hölle lehrt. Die Erkenntnis dieses letzten Horrors kommt erst beim fortschreitenden Lesen wie ein böses Erwachen und gipfelt im letzten Buch der Bibel, wo die Hölle als Feuersee geschildert wird. Gott fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern baut die Erkenntnis über die Konsequenz der Sünde systematisch Stück um Stück auf. Ähnlich ist es bei der Erlösung zum ewigen Leben. Das Alte Testament lehrt zwar die Auferstehungshoffnung, widmet diesem Thema aber relativ wenig Raum. Der Herr Jesus lenkt im Neuen Testament die Perspektive dann deutlich vom irdischen und zeitlichen hin auf die Ewigkeit. Als Fazit können wir hier festhalten: Bereits das Alte Testament lehrt, dass es eine Auferstehung geben wird und dass die Sünder dann als Strafe den bleibenden Zorn Gottes erleiden werden, die Erlösten hingegen ins ewige Heil eingehen. An den bleibenden Zorn Gottes auf dem Unerlösten knüpft auch Johannes der Täufer, das personifizierte Bindeglied zwischen Altem Testament und Neuem Testament, an. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36.